Für alle, die letzten Sonntag nicht da waren, und ich begrüße besonders auch nochmal die Gäste, die heute hier im Gottesdienst sind, jetzt im November, diese vier Sonntage beschäftigen uns Bibelworte aus dem Buch des Propheten Nehemia. Letzten Sonntag haben wir damit begonnen, heute der zweite und dann die nächsten beiden Sonntage die nächsten Teile davon. Das ist nicht das ganze Buch Nehemia, aber wir wollen darauf hören unter einer bestimmten Thematik. Denn bei Nehemia sehr eindrücklich ist sein Einsatz für sein zerrüttetes Volk und vor allen Dingen die Stadt und das Land, die durch Krieg und Verwahrlosung gekennzeichnet sind. Letzten Sonntag haben wir davon gehört, dass Nehemia Besuch kriegte. Er ist einer der obersten Beamten des Persischen Reiches und der kriegt Besuch von einem seiner Brüder und hört aus dem Land Israel und aus Jerusalem und ist entsetzt, wie es dort zugeht. Im Kapitel 2 heißt es, es war im 20. Regierungsjahr von König Artaxerxes im Monat Nisan. Vor dem König stand ein Becher Wein. Nehemia ist der sogenannte Mundschenk. Ich nahm den Wein und reichte ihm den König. Bisher hatte er mich noch nie bedrückt gesehen. Daher fragte er mich, warum siehst du so bedrückt drein? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Du hast etwas auf dem Herzen. Da bekam ich starkes Herzklopfen. Ich sagte zum König, lang lebe der König. Warum sollte ich nicht bedrückt aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet. Ihre Tore wurden vom Feuer zerstört. Daraufhin fragte mich der König, was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, wenn der König einverstanden ist und du deinem Knecht vertraust, dann sende mich nach Juda. Schick mich in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind. Ich will sie wieder aufbauen. Der König war einverstanden und schickte mich los. Vor meinem Aufbruch sagte ich zum König, wenn der König einverstanden ist, soll man mir amtliche Schreiben ausstellen. Die gebe ich den Verwaltern westlich des Euphrat, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem brauche ich ein Schreiben an den Verwalter der königlichen Wälder. Er soll mir Bauholz liefern für die Balken der Tore, die zum Tempel gehören. Auch für die Stadtmauer brauche ich Holz und für das Haus, in das ich einziehen werde. Der König erfüllte meine Bitten, denn Gott hielt seine Hand schützend über mich. Darüber hinaus ordnete der König an, dass mich Heerführer und Reiter begleiten sollten. Von meiner Reise erfuhren aber auch der Horoniter Sanballat und der ammonitische Beamte Tobia. Die Reise gefiel den beiden ganz und gar nicht. Sie waren damit nicht einverstanden, dass jemand den Israeliten Gutes tun wollte. Nachdem ich in Jerusalem angekommen war, ruhte ich mich zunächst 3 Tage lang aus. Dann brach ich in der Nacht mit einigen Männern auf. Ich hatte keinem von der Aufgabe erzählt, die Gott mir für Jerusalem ans Herz gelegt hatte. So zog ich in der Nacht durch das Taltor hinaus. Dabei begutachtete ich die Mauern Jerusalems. Ich prüfte, wo sie Lücken hatte und wo die Tore vom Feuer zerstört waren. Die führenden Männer der Stadt wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich unternommen hatte. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht doch, wie schlecht es uns geht. Jerusalem ist verwüstet und die Tore sind im Feuer verbrannt. Kommt, lasst uns Jerusalems Mauern wieder aufbauen. Dann spottet man nicht länger über uns. Dann sagte ich ihnen, dass Gott seine Hand schützend über mich hielt. Auch teilte ich ihnen mit, was der König mir erlaubt hatte. Daraufhin sagten sie, kommt, lasst uns mit dem Wiederaufbau beginnen. Und wir machten uns entschlossen ans Werk. Soweit Auszüge aus dem 2. Kapitel. Ich glaube, das ist ganz gut für das Verstehen dann gleich. möchte uns noch mal ganz bisschen mitnehmen an den letzten Sonntag, damit wir neben der Lesung auch den Anschluss noch mal mitkriegen, was uns letzten Sonntag beschäftigt hat. Neben hier dieser einer der höchsten Beamten Persiens, gebürtiger Jude, einer, der aufgewachsen ist in der Familie der Verschleppten in Babylon oder Susa, hat ein Herz für seine Gemeinde, also für seine Herkunft, die er vielleicht selber überhaupt nicht kennengelernt hat. Und dann hört er von der Notlage, die in Jerusalem herrscht. Jerusalem ist zu diesem Zeitpunkt schon gut 140 Jahre lang zerstört. Jerusalem und das umliegende Land ist mehr oder weniger verwahrlost. Die zurückgebliebene jüdische Bevölkerung hat es nicht geschafft, Kräfte aufzubringen, um dieses Land wieder in Ordnung zu kriegen, diese Stadt wieder aufzubauen, für Sicherheit und Wohlstand zu sorgen. 140 Jahre lang. Elend. Not. Und diese Situation bedrückt Nehemia zutiefst. Und dann merkt man in dieser Erzählung im Alten Testament, dass das ihm so zu Herzen geht, dass er damit nicht zur Ruhe kommt und dass er anfängt, sich mehr und mehr Sorgen zu machen und tief zu grämen für das, was er da hört. Und dass er innerlich anfängt zu fragen, wie ist das denn nun? Man spürt in diesem alten Bericht, dass sein Herz für diese Stadt und für dieses Land, seine ursprüngliche familiäre Heimat, brennt. Und das war so eine Frage, die uns letztes Mal beschäftigt hat als Thema, ein Mann mit einem Herz für seine Gemeinde. Und diese Frage hat den letzten Sonntag durchzogen, wie geht es meiner Gemeinde? Dann kann man bei Nehemia entdecken, dass er dann sagt, ich muss das wieder aufbauen. Jerusalem ist schutzlos, die Mauern sind geschleift und feindliche Menschen, böswillige Menschen und die wilden Tiere können einfach so die Jerusalem schleifen. Das ist doch der Ort von Gottes Gegenwart und Gottes Heiligkeit und der Ort, an dem sein Volk, die Juden, ihr Zentrum haben. Wie kann das sein? Wie geht es meiner Gemeinde, fragt er, wie kann das sein, dass Mauern nicht da sind zum Schutz und auch um Orientierung zu geben. Und dann fängt er an zu beten, das ganze erste Kapitel ist mehr oder weniger ein langes Gebet Nehemias um dieser Umstände willen. Und am Schluss, letzten Sonntag und auch bei Jeremia, diese Einladung, wie ist das eigentlich bei uns? Jeremia sagt schließlich am Ende des Gebets sinngemäß, Gott, wenn du da was ändern willst, dann gebrauche mich, ich bin da. Ich bin da, weil es mir nahe geht, wie es meiner Gemeinde, also Jerusalem, geht. Das war so in ganz schnellen Zügen so der Gedankengang des letzten Sonntags. Jetzt haben wir die Lesung aus dem zweiten Kapitel gehört, wie Nehemia sich auf den Weg macht, den König um Erlaubnis bittet und gleichzeitig um Unterstützung, dann nach Jerusalem aufbricht und seine ersten Erfahrungen macht. Dann heißt es im dritten Kapitel, und da lese ich in wenigen Ausschnitten. Der oberste Priester Eljaschib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück mit dem Turm der 100 oder bis zum Turm der 100 und zum Hananel-Turm. Die Einwohner von Jericho bauten daran den anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Senaa baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Die Einwohner von Tekoa besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Shallum, der Sohn von Lohesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalems, setzte den anschließenden Abschnitt instand zusammen mit seinen Töchtern. Malkija, der Goldschmied, setzte den anschließenden, Malkija, der Goldschmied, setzte den anschließenden Teil instand bis zum Haus der Tempeldiener und der Händler, gegenüber dem Wachtor und bis zum Aufgang an der Nordostecke. Den Mauerabschnitt von dort bis zum Schafstor setzten die Goldschmiede und die Händler instand. Im Bibelgespräch würde ich jetzt sagen, was fängt ihr mit diesem Abschnitt an? Das ist jetzt hier in Predigtgottesdienst nicht so leicht möglich. Darum versuche ich diese Frage nochmal aufzunehmen und auch ein Stück weit zu beantworten. Wie geht es meiner Gemeinde? Diese Frage hat uns letzte Woche bewegt. Und vielleicht den einen oder anderen eben auch in den letzten Tagen beschäftigt. Wir brauchen Gemeinde. Wenn wir sie nicht nötig hätten, wärt ihr wahrscheinlich auch sonntags nicht hier. Oder in irgendeiner anderen Gemeinde. Sondern ihr sagt, das ist irgendwie wichtig für uns in unserem Glauben. Wir benötigen einander als Menschen des Glaubens. Um den Schritt mal gleich ins Neue Testament zu gehen. Jesus Christus nennt uns ja als seine Nachfolger nicht nur Gemeinde, sondern er sagt an manchen Stellen, so wird es uns überliefert, sogar sowas wie Familie. Wir sind Familie. Und das Ergehen von Schwestern und Brüdern geht uns deshalb etwas an. Für sie wollen wir uns einsetzen und für sie wollen wir beten. Die Lesung eben aus Kapitel 2 hat uns deutlich gemacht, wie Nehemia sich für seine Gemeinde, seine Landsleute, seine Volksgenossen einsetzt. Im Gebet und im Handeln. Nehemia kommt mit einer kleinen Schutztruppe nach Jerusalem. Und wir können uns vielleicht ein bisschen vorstellen, was ihn bewegt. Werden die Leute ihn überhaupt ernst nehmen? Also gut, er ist einer der höchsten Beamten des Persischen Reiches und damit eben auch dieses Teils der damaligen Welt. Aber was kann er alleine und seine paar Leute, die er mit hat, was kann er eigentlich ausrichten? Wollen sie sich überhaupt helfen lassen? Oder haben sie sich nach 140 Jahren Trümmern längst damit abgefunden? Das muss man sich mal vorstellen. 140 Jahre lang leben die Menschen hier in Trümmern. Also, die werden sich so ihre kleinen Verschlage gebaut haben, vielleicht einige Häuser mühsam wieder aufgerichtet, aber ein funktionierendes Gemeinwesen haben wir ja nicht. Und wer immer in Trümmern lebt, was geht denn durchs Herz? Was ist mit diesem Menschen? Hat er überhaupt eine Perspektive? Oder ist das dann doch so, wie uns das manches Mal gehen kann, dass man sich einrichtet mit dem Zustand? Naja, es ist halt so. Man kann ja doch nichts machen. Und wir haben dieses und jenes schon versucht. Was soll denn überhaupt noch werden? Und es hilft uns ja keiner. Oder mir hilft ja keiner. Jahre, das sind also Generationen, die nichts anderes kennen als Elend, als Trümmer. als ein Leben in einer Welt, die ihnen keine Perspektive bietet. Ich sehe euch heute hier in Jacken sitzen. Vielleicht passt das ganz, vielleicht hätten wir die Heizung gar nicht anmachen sollen. Dann hätten wir ein bisschen irgendwie ein ganz entferntes Gefühl dafür gekriegt, wie das ist, wenn nicht alles so läuft, wie wir das gewohnt sind. Alles längst nicht so vertraut ist. Wenn so Umstände da sind, die wir irgendwie blöd finden, aber da sitzen wir halt und können halt nichts machen, ne? Wie ist das, wenn man das im eigenen Leben entdeckt? Wie ist das, wenn wir auf uns als Gemeinde Ratzeburg hier schauen und denken, naja, ist halt so, oder nicht? Kann da noch was werden? Es gibt manche unter uns, die sind mutlos. Es gibt manche unter uns, die sagen, naja, ein paar Jahre noch. Nehemia macht sich auf den Weg. Aber er zieht nicht mit Glanz und Gloria ein. Das hätte er sicherlich als bestimmt auch reicher Mensch und gewohnt in der Pracht Persiens. Nehemia drängt sich überhaupt nicht auf. 3 Tage lang bleibt er still und mehr oder weniger unerkannt in der Stadt. Er ist kein Besserwisser und schon gar nicht Alleskönner. Er weiß zutiefst, und das hat auch das Gebet aufgezeigt, des 1. Kapitels, Wiederaufbau ist Gottes Sache. Und so wartet er auf Gottes Zeitpunkt. Bei Nacht besichtigt er die Mauer, und was er sieht, sind die Trümmer. Ich habe eben nur einen Teil davon vorgelesen, wie systematisch er hier um Jerusalem herumgeht und jede Ecke anguckt. Aber diese Trümmer werden für ihn zu Gebetsanlässen. Um es mal zugespitzt zu sagen, jeder herabgefallene Mauerstein ein Gebet. Jeder Stein, der im Weg liegt, wird zum Impuls, Gott um Hilfe zu bitten. Nehemia, so sagen wir das fromm manchmal, umbetet die Trümmer. Er bringt die Trümmer vor Gott, damit Neues entstehen kann. Das, so lernen wir aus seiner Geschichte, ist das Zentrum seines Lebens, das Gebet in jeder Lage. Als er hört, wie es seiner Gemeinde geht, betet er. Als der König ihn anspricht, was ist mit dir? Betet er. Als er die Trümmer sieht, betet er. Das Gebet zieht sich wie ein roter Faden durch Nehemias Auftrag. Zieht es sich durch unsere Aufgaben und Projekte? Fragezeichen. Auch durch mein persönliches Gebetsleben? Glaubensleben? Ich muss euch an dieser Stelle gestehen, dass das bei mir längst nicht immer so der Fall ist. Ich tue mich so manches Mal über Strecken meines Glaubenslebens schwer mit diesem Beten. Manchmal ist es leichter, irgendwie was zu machen oder halt auch nichts zu machen. Und diesen Satz, den ich eben so pointiert gesagt habe, jedes Trümmerteil ein Gebet, das muss ich mir selber immer wieder sagen. Wie schnell ist mein eigenes Herz von den Trümmern dieser Welt und des Lebens so bedrückt, dass da nichts mehr entsteht, dass da auch keine Hoffnung aufkommen will? Wie wäre das wohl, wenn solch ein Satz uns durchdringen würde, nicht dieser Satz, sondern der Gedanke und Gott dahinter, dass jedes Trümmerteil unseres eigenen Lebens, der Gemeinde, ein Gebetsanliegen ist? Wo könnte solch ein Umbeten heute geschehen? Natürlich im eigenen Beten, im stillen Gebet für Menschen, die Gottes Hilfe brauchen, für unsere Gemeinde, auch für diese Welt. in den Kreisen, in denen wir zusammenkommen, in denen Vertrauen wächst und Trümmer des Lebens vor Gott ausgebreitet werden. Vielleicht in einer persönlichen Freundschaft, in der man regelmäßig zusammenkommt, Bibel liest und eben betet. Das wünsche ich mir, dass dieses Gebet noch mehr Raum in unserem Gemeindeleben bekommt. Vielleicht in neuen Gebetskreisen, zu anderen Zeiten, vielleicht durch Menschen, die sich gerufen wissen, mitzubauen im Gebet. Also es muss ja nicht jeder irgendwie einen Stein in die Hand nehmen, wie es dann im dritten Kapitel hier beschrieben wird, und ihn oben wieder draufsetzen, Mörtel drum machen und hoffen, dass es hält. Das kann nicht jeder. Aber manche Menschen, die ich kennengelernt habe, die bewundere ich, weil sie so einen Geist des Betens haben. Und in den kleinen und großen Dingen darin ganz treu sind und das vor Gott bringen. Nehemias Gebet bekommt Antwort. Er tritt an die Öffentlichkeit, erzählt von Gottes Auftrag und dann heißt es hier, dass die Leute sagen, ja, wir lassen uns überzeugen, wir fangen an mit dem Wiederaufbau. Und entgegen aller unserer Erfahrung, entgegen aller unserer Gewohnheit, wir vertrauen dem Gott, von dem Nehemia uns erzählt hat. Und dann kommt diese Liste, die ich euch eben vorgelesen habe, das heißt, es ist nur ein Teil davon. Einige Verse sind da ganz ausgeschnitten. Insgesamt werden hier über 30 Gruppen erwähnt, die mitbauen an der Mauer Jerusalems. Und da nochmal diese Frage vom Anfang. Was fange ich jetzt noch mit dieser Liste an? Da stehen irgendwelche Namen. Die kenne ich doch gar nicht. Aber liebe Schwestern und Brüder, diese Liste, die Nehemia selbst ja aufschreibt, ist kein Denkmal, dass man, wo man nachher so Plaketten an die Mauer macht und wo drauf steht, hier war Harry Müller und hat diesen Stein eingesetzt. Das kann man tun, aber darum geht es hier gar nicht. Diese Liste ist ein Denkmal für Gottes Barmherzigkeit. Ein Zeugnis dafür, wie Gott sein Volk zusammenruft. Wie er Geborgenheit, Sicherheit und ein Zentrum, eine Mitte schenkt. Wie Menschen sich von seinem Geist erfüllen lassen und in Bewegung kommen. Und wie jedes Trümmerteil ein Impuls für ein Gebet sein will, so ist jeder Name und jede Gruppe, die hier erwähnt wird, selbst wenn wir sie heute nicht kennen, ein Denkmal dafür und ein Hinweis darauf, dass da Menschen sind, die sich von diesem Gott in Beschlag haben nehmen lassen. Das sind Leute aus dem Umland, also gar nicht mal aus Jerusalem, die eigentlich nicht verpflichtet waren, hier irgendwas zu tun und sich doch rufen lassen und mitbauen. Da gibt es die kleine Notiz, dass da die reichen oder vornehmen Männer aus Tekoa sind, eine Stadt im Umfeld Jerusalems, die sich weigern, weil sie sich zu fein sind. Weil sie sagen, das geht uns doch nicht an. Wir da mitbauen? Puh. Gottes Geist zwingt niemand. Aber er ruft. Der lädt ein. Und wir heute, wie damals, die Menschen haben die Wahl, uns einbinden zu lassen oder sitzen zu bleiben. Und dann gibt es da noch so eine besondere Notiz, Shalom, der auch so ein Teil baut. Und dann heißt es da, mit seinen Töchtern. Das wird extra erwähnt. Ja, Dana, stell dich mal hin und mach so. Also auch die Frauen sind beteiligt. Für damalige Zeit, glaube ich, sehr ungewöhnlich und darum wird es ausdrücklich erwähnt und betont. Schon damals fängt es an, dass Gott keine Unterschiede macht in diesem Sinne, keine Unterschiede macht von Mann und Frau oder sonst irgendwas. Gottes Aufgabe macht Unterschiede zwischen Menschen, auch in den Geschlechtern, zweitrangig. Es werden alle gebraucht und alle sind brauchbar. Auch die, die in unserer Gesellschaft als nicht wichtig gelten. Auch die, die menschlich gesehen ungeeignet erscheinen. Ja, das sind jetzt nach unserer Sicht nicht die Frauen, aber so aus damaligen Blick. Gott ruft alle und lädt alle ein. Auch die, die damals angesehen wurden als, naja, es war gut, dass sie da sind, aber brauchen wir nicht. Und dann fällt auf, beim Wiederaufbau Jerusalems unter Nehemia werden ganze Berufsgruppen mobilisiert. Handwerker, da kann man ja sagen, gut, Mauer bauen und alles, was dazugehört, Tore, die braucht man. Kaufleute, okay, die könnten vielleicht Geld spenden. Goldschmiede. Also die Handwerker, die wussten, wie man Mauern errichtet, geben Tipps weiter, packen an. Aber was ist mit Kaufleuten und Goldschmieden? Die Kaufleute müssen ihre Geschäfte schließen, wenn sie die Mauern bauen. Sie wussten nicht, ob die Kunden zurückkommen würden. Die Goldschmiede, heute ist unsere Goldschmiede nicht da, sonst hätte ich sie gebeten, noch mal irgendwas mitzubringen und vielleicht zu zeigen, was sie da macht. Die brauchen feine Hände. Stellt euch mal vor, die kloppen jetzt Steine und dann fällt ihnen was auf die Hand und so, dann können sie gar nicht mehr arbeiten. Ein Goldschmied mit so Maurerhänden, den kann man sich doch gar nicht vorstellen, oder? Und doch, sie kamen und sie bauten mit. Ihre Botschaft an uns heute lautet: Wenn Gott dich ruft, dann vertraue ihm, auch ohne Versicherung für die Zukunft. Denn Jesus sagt: Ich bin da. Wo ihr meinem Auftrag folgt und in meinem Auftrag unterwegs sind, bin ich bei euch alle Tage. Den Bauleuten damals hat das anscheinend genügt. Und auch die Priester ließen sich zum Bauen holen. Das ist jetzt vielleicht an mich gerichtet. 141 Jahre hatten sie für ein neues Jerusalem gebetet. Und jetzt wurde es Wirklichkeit. Sie zeigen uns, Beten ist wichtig. Es hält die Verbindung zu Gott und die Hoffnung wach. Aber wenn die Zeit gekommen ist, muss man den Gebetsraum verlassen und zupacken. Darum wir, zu welcher dieser 30 Gruppen, von denen ich jetzt ein paar nur herausgegriffen habe, zählen wir uns? Sind wir vom harten Kern bereit, sofort mitzumachen? Oder eher am Rand überrascht, dass Jesus auch mich meinen könnte? Vielleicht wie die Töchter, Kaufleute, Goldschmiede, eigentlich gar nicht fürs Bauen vorgesehen? Oder brennen wir im Gebet für einen Neuanfang und sind bereit mitzutun, wenn wir erkennen, jetzt ist es soweit. Nehemia ist Bote. Er erinnert uns. Wir bauen Gemeinde Jesu nicht aus eigener Kraft. Nehemia verwirklicht nur einen kleinen Teil des Bauplans Gottes. 400 Jahre später wird die befestigte Stadt Jesus mit Hosianna empfangen. Hosianna dem König, der da kommt. Hosianna dem Sohn Davids. Eine Stadt in Trümmern wäre kein Ort gewesen für den Retter der Welt, oder? Oder vielleicht doch? Und Gottes Bauplan reicht noch weiter. Auch heute soll Jesus in Trümmerhaufen, nicht in Trümmerhaufen seine Gemeinde finden. Er will mitten in den Trümmern, Menschen einladen, mitzubauen, mitzuarbeiten, mit einzuladen in diesem Reich und in dieser Herrschaft Gottes und will mitten in den Trümmern seine Herrlichkeit errichten, eine Gemeinde bauen, die nach seinen Plänen lebt. Und noch etwas schließlich fällt auf. Die Bauleute arbeiten nebeneinander. Wird ja so richtig schön gesagt. Nehemia hat einen Plan gehabt. Axel, das wäre jetzt dein Teil. Du machst den Plan fertig, wie das Ganze funktioniert. Da wurde ein Grundriss gemacht und dann wurde jeder Mauerabschnitt rund um die Stadt eingeteilt. Und dann wurde gesagt, du bist dafür zuständig. Und ihr dafür. Und ihr dafür. Abschnitt für Abschnitt. Und jeder und jede Gruppe hatte so seinen und ihren Bereich. Nebeneinander. Aber nur so funktioniert's. Ohne Neid, ohne Konkurrenz, falschen Ehrgeiz. Eine Gemeinschaft, die durch Gottes Geist zusammenwächst. Wir kennen das ja manchmal leider anders. Ein schlechter Gedanke, ein unnötiges Wort, ein bisschen Misstrauen und schon entstehen Risse. Und Risse sind für eine Mauer immer irgendwie nicht richtig gut. In der Familie, im Beruf, auch in Gemeinde. Und Risse werden, wenn es schlimmer wird, zu Gräben. Gegeneinander, statt nebeneinander. Und manchmal sind wir dann am Ende unserer Weisheit. Die Bibel nennt diese Gräben Sünde. Und Sünde können wir nicht selbst aus dem Weg räumen. Das kann nur Jesus. Er vergibt, er heilt und er stellt uns neu nebeneinander. Und deshalb ist und bleibt Jesus das Zentrum unserer Verkündigung. Es geht immer nur um das eine, von Jesus in eine neue Gemeinschaft mit Gott und Menschen gestellt zu werden und seinen Auftrag zu erfüllen. Es geht niemals darum, dass ich toll bin, dass ich irgendwie vielleicht auf Kosten anderer meine Leistung bringe oder sonst irgendwas, meine Leistung im Gebet oder im Bauen oder was weiß ich. Es geht auch niemals im Kern darum, dass wir als Gemeinschaft Ratzeburg sagen, wow, wir sind toll. Ist nicht schlecht, wenn wir das sagen können, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass Jesus seine Herrlichkeit breit macht, mit mir und unter uns. Diese Bauleute, von denen wir eben einige kennengelernt haben, stellen uns Fragen. Die erste Frage natürlich, baust du mit? Oder könnte es sein, dass du noch gar nicht weißt, wie und wo? Und dass du jemanden brauchst, der sagt, guck mal dahin, das könnte dein Platz sein. Weißt du, dass du neben deiner Familie, deinen Kollegen, deinen Nachbarn stehst, nicht gegen, sondern neben ihnen. Und ganz persönlich könnte es sein, dass Jesus heute Morgen fragt, gibt es in deinem Leben Risse und Gräben, die sich mehr und mehr vertiefen und das Nebeneinander und Miteinander unmöglich machen, dann wird es Zeit, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, ich bin schuld, zeige mir, wie diese Schuld vergeben wird und wie ich neu anfangen kann. Und hast du einen Menschen, mit dem du deine Trümmer umbeten kannst? Die Liste der Bauleute ist nicht abgeschlossen. Noch viel Platz. Und wir können uns entscheiden, ob wir mit draufstehen möchten. Und so wird Nehemias Bauleute-Liste zu einer Einladung. Einladung mitzubauen mit unseren Händen, mit unserem Herzen, mit unserem Gebet. Es gibt übrigens einen alten Spruch, der das zusammenfasst. Ora et labora. Ich glaube, die Benediktiner sind das, oder? Weiß ich nicht genau. Ora et labora. Auf gut Deutsch, bete und arbeite. Das wünsche ich uns allen. Dass wir im Gebet die nötige Kraft empfangen, mit Eifer und Freude unseren Platz auf der Baustelle einzunehmen. Dass wir erfahren, wie Jesus uns nebeneinander stellt und unsere Risse heilt und Gräben zuschüttet. Und dass wir, wie die Bauleute damals, sagen können, jo, Gott, ich bin dabei. Amen.